SRF 3.
Abbau bei der PostFinanz. Das Unternehmen streicht 15% der Stellen. Wer oder was ist dafür verantwortlich? Abbau beim Tierschutz. Der Ständerat diskutiert, ob Wolf und Bär früher geschossen werden dürfen. Die Gegner der Lockerung drohen bereits mit dem Referendum. Abgang bei Starbucks. Der langjährige Chef der Kaffeekette geht und denkt laut darüber nach, Politiker zu werden. Für viele US-Journalisten Grund genug, ihn bereits ins Weiße Haus zu schreiben. Info 3 mit Damian Rast. Die Nachricht, die kam kurz nach 10. Die PostFinanz baut bis zu 500 Vollzeitstellen ab. Und das bis in 1,5 Jahren, also bis 2020. Immer mehr Prozesse würden digitalisiert und automatisiert, heißt es in einer Medienmitteilung der PostFinanz. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Philipp, weiß man schon, welche Stellen betroffen sind?
Es sind einerseits Leute, die im Hintergrund Kundenportfolios bewirtschaften, seien das Datenbankspezialisten oder Anlageanalysten, aber auch Sachbearbeiter. Doch es wird auch Kundenberater betreffen, denn die PostFinanz will da Stellen streichen, Sie haben es gesagt, wo Roboter und Algorithmen die Arbeit schneller und günstiger machen können als Menschen.
Wie viele Personen werden denn entlassen?
Ganz genau wurde das noch nicht beziffert, aber wenn die PostFinanz hofft, 3/4 des Abbaus über natürliche Abgänge zu regeln, sind über 100 Vollzeitstellen betroffen. Das sind vermutlich mehr als 100 Leute, die die Kündigung erhalten.
Mit was haben wir es denn damit jetzt mit diesem Stellenabbau zu tun? Mit einem Strukturwandel, der unabwendbar ist?
Es ist sicher ein Teil der Strukturwandel. Denn auch bei der PostFinanz wollen viele Kunden zu jeder Zeit ihre Bankgeschäfte erledigen können, statt in der Filiale zu warten. Aber es ist klar, dass es der PostFinanz auch finanziell nicht gut geht. Das Hauptgeschäft, das Zinsengeschäft, ist seit der Finanzkrise und dem Frankenschock teurer geworden. Und es ist der PostFinanz gesetzlich verboten, Darlehen und Hypotheken zu vergeben und darüber Geld zu verdienen. Darüber hinaus hat sie kaum Geschäftsfelder, die wirklich viel Geld einbringen.
Sie haben jetzt die Rahmenbedingungen angesprochen, die schwierig sind, offenbar. Aber hat die PostFinanz-Spitze, hat die auch Fehler gemacht?
Bis zu einem gewissen Grad ja, denn das Zinsengeschäft war lange Zeit sehr einträglich. Deshalb gab es keinen wirklichen Grund, aktiv zu diversifizieren. Das ließ wohl die Chefs auch ein bisschen träge werden. Auch hat man unangenehme Umbauten, die man jetzt fast zwangsweise durchführt, lange Zeit herausgeschoben. Andererseits trägt aber auch die Politik einen Teil der Verantwortung, denn sie verbietet der PostFinanz weiterhin Kredite und Hypotheken zu vergeben. Das schränkt den Handlungsspielraum der Bankführung stark ein.
Blicken wir in die Zukunft. Sie haben es angesprochen, eben die Rahmenbedingungen, die politischen, dann auch die wirtschaftlichen. Die Zinsen, die bleiben ja voraussichtlich noch eine Weile negativ. Wie sieht es da aus, wenn man das alles anschaut? Welche Perspektiven hat da die PostFinanz?
Nun ja, keine besonders rosigen. Wenn der rasche Umbau auf eine digitale Bank gelingt, kann das tatsächlich helfen, die Kosten zu senken. Allerdings, wenn das Parlament die Fesseln nicht lockert oder die PostFinanz nicht teilprivatisiert, dann wird es schwierig, sich neu zu entfalten. Man darf bei alledem auch die Kundinnen und Kunden mit den gelben Büchlein nicht vergessen. Viele von ihnen vertrauen auch weiterhin darauf, dass die PostFinanz ihre Zahlungen auf dem herkömmlichen Weg abwickelt. Und diesen gesetzlichen Grundauftrag bis ins hinterste Bergtal zu erfüllen, bleibt teuer.
Vielen Dank, Philipp Meyer, für diese Informationen. Ja, gleich geht's bei uns um die Jagd auf Bären und Wölfe. Zuerst aber sagt uns Julia Villino in den Nachrichten, was heute Vormittag sonst noch Wichtiges passiert ist.
Der Schweizer Reisebusanbieter Eurobus und der deutsche Fernbusanbieter Flixbus wollen künftig zusammenarbeiten. Für sein Fernbusangebot in der Schweiz werde Eurobus das Buchungssystem von Flixbus nutzen, heißt es in einer Mitteilung. Eurobus bietet in der Schweiz ab dem 10. Juni 3 Fernbuslinien an, auf den Strecken von St. Gallen nach Genf Flughafen, Chur nach Sitten und Zürich Flughafen nach Basel Euro Airport. Die Bündner Fleischtrocknerei Kurwalden AG ruft Fleischsnacks ihrer Sorte Minipick zurück. In den Minipicks können Plastikstücke von bis zu 2 Zentimetern stecken. Aus Sicherheitsgründen sollten die Snacks nicht mehr gegessen werden, teilt die Firma mit. Die Plastikteilchen seien in der Produktionsanlage in die Fleischsnacks gelangt, heißt es weiter. Der Rückruf sei nun im Gang. In Belgien hat die Polizei wegen mutmaßlichem Wettbetrug zahlreiche Gebäude durchsucht und 13 Personen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel wirft einer armenisch-belgischen Bande vor, seit 2014 Tennisspieler bestochen zu haben, die an kleineren Profiturnieren teilnahmen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen fanden in mehreren weiteren Ländern Razzien statt. Auf mögliche Unregelmäßigkeiten an kleineren Profitennisturnieren hatten Wettaufsichtsbehörden hingewiesen. Mexiko erhebt auf Schweinefleisch aus den USA einen Zoll von 20%. Das als Reaktion auf die Zölle der USA auf Stahl und Aluminium aus Mexiko. Pro Jahr werde Schweinefleisch im Wert von 1 Milliarde Dollar von den USA nach Mexiko geliefert, teilen die mexikanischen Fleischproduzenten mit. Mexiko will den Handelsstreit mit den USA vor die Welthandelsorganisation WTO ziehen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.610 Punkten, ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 15,26 gehandelt und der Dollar zu 98,56 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise gibt es Schauer oder Gewitter, besonders in den Bergen. Es ist warm mit 24 bis lokal 29 Grad.
Info 3 Mittag.
Sollen Wolf und andere Wildtiere in der Schweiz einfacher geschossen werden können? Ja, sagt der Bundesrat. Er will das Jagdgesetz so ändern, dass der Wolf nicht mehr zu den streng geschützten Wildtieren gehört. Die Kantone sollen Tierbestände dezimieren können, wenn die Tiere großen Schaden anrichten. Die Frage wird in der Schweiz schon länger diskutiert und löst Emotionen aus. Entsprechend ist Widerstand angesagt. Naturschutzverbände drohen mit dem Referendum. Eine Mehrheit des Ständerats hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Das Jagdgesetz im heutigen Zustand sei ein ausgewogener Kompromiss zwischen Jagd auf der einen Seite und Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel auf der anderen Seite, sagen die Umwelt- und Tierschutzverbände. Doch mit dem Entwurf für eine Revision des Jagdgesetzes überschreitet der Bundesrat jetzt gleich mehrere rote Linien, kritisiert Urs Leuker-Eggimann, Zentralsekretär von Pro Natura.
Das ist ein Frontalangriff auf den Naturschutz.
Die zuständige Umweltministerin Doris Leuthard lässt diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen.
Es ist kein Abschussgesetz.
Die Emotionen gehen hoch, wenn es im Parlament um Wildtiere geht. Heute noch muss der Bund jeden Abschuss eines Wolfes einzeln genehmigen. Künftig sollen kantonale Behörden selber entscheiden können, ob sie einzelne Tiere oder auch ganze Bestände dezimieren wollen, sobald diese großen Schaden anrichten oder Menschen gefährden, wie es im Gesetzentwurf heißt. Für den parteilosen Schaffhauser Ständerat Thomas Minder ist damit klar:
Präventiv würde in diesen Kantonen Großraubtiere abgeknallt.
Eine Minderheit des Ständerates hätte den Entwurf des Bundesrates deshalb an diesen zurückweisen wollen. Doch vor allem Vertreter der Bergkantone haben sich mit Vehemenz für eine erleichterte Regulierung der Bestände von Wildtieren eingesetzt.
Die Hysterie, welche hier von einzelnen Organisationen betrieben wird, ist völlig fehl am Platz.
Findet der Walliser Beat Rieder von der CVP. Der Glarner Werner Hösli von der SVP betont:
Es ist völlig falsch zu meinen, da würden wir dann plötzlich zu Wildwest-Methoden in gewissen Kantonen greifen.
Und der Bündner Stefan Engler von der CVP, sagt an die Adresse der Kritiker, die vor allem aus dem Flachland und den großen Städten stammen:
Das Berggebiet ist keine Wildnis und auch nicht Kenia für Zürcher.
Es gehe darum, bei der Regulierung des Tierbestandes einen Ausgleich zu finden, wird im Ständerat immer wieder betont. Denn, sagt der Berner Werner Luginbühl von der BDP, am Schluss werde es bei diesem emotionalen Thema wohl eine Volksabstimmung geben.
Die Frage, ob wir überschossen haben oder nicht, die wird nicht nur von den Walliser und von den Bündnern beurteilt. Sie wird auch durch die Genfer und die Zürcher beurteilt. Letztere sind zahlreicher.
Mit 29 zu 14 Stimmen hat sich der Ständerat im Grundsatz dafür ausgesprochen, den Schutz des Wolfes und anderer Wildtiere herabzustufen und eine Rückweisung des Gesetzesentwurfs an den Bundesrat klar abgelehnt. Nun diskutiert die Kleine Kammer über die Details und die sind für die Umwelt- und Tierschutzverbände entscheidend. Denn wenn der Entwurf nicht noch entschärft werde, ist für Gabor vom Bettlenfall wie vom WWF Schweiz klar:
Dann haben wir wie gar keine Option, als das Referendum zu ergreifen.
Das heikle Thema Wolf könnte also bald einmal an der Urne entschieden werden.
Philipp Burkhardt live aus dem Bundeshaus.
Info. Info 3 Mittag.
Die einen hassen, die anderen lieben sie. Sie aber einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist schwierig. Die Kaffeekette Starbucks. Anfangs der 1980er Jahre bestand Starbucks noch aus drei Quartiercafés in Seattle. Inzwischen gibt es weltweit 28.000 Filialen, über 60 davon in der Schweiz. Hauptverantwortlich für dieses rasante Wachstum ist vor allem ein Mann, Howard Schultz. Jetzt zieht sich der 61-Jährige aus dem Unternehmen zurück. Vielleicht, um US-Präsident zu werden. Max Ackermann berichtet.
Starbucks hat turbulente Tage hinter sich. Und sein Chef auch. Letzte Woche ließ Howard Schultz sämtliche Starbucks-Filialen in den USA für einen Nachmittag schließen und schickte über 175.000 Angestellte zu einem Antirassismus-Workshop.
We realize that 4 hours of training is not going to solve racial inequity.
Natürlich reichen 4 Stunden Training nicht, um das Rassismusproblem in Amerika zu lösen, sagt Schultz selber. Aber wir müssen irgendwo beginnen. Das ist eine Langzeitaufgabe und Starbucks wird solche Trainings weiter anbieten, in allen Filialen auf der ganzen Welt. Auslöser war ein Vorfall in Philadelphia. Ein weißer Starbucks-Angestellter hatte die Polizei gerufen, um 2 Afroamerikaner aus dem Café zu werfen. Sie hatten bloß die Toilette benutzt, aber nichts konsumiert. Landesweite Negativschlagzeilen gefährdeten das sorgfältig gepflegte Image der Kaffeehauskette. Starbucks versteht sich als ein politisch korrektes Unternehmen, das niemanden diskriminiert. Howard Schultz ist in einer armen jüdischen Familie in einer rauen Ecke von Brooklyn aufgewachsen. Früh aber hat er sein Verkaufs- und Management-Talent erkannt. Als er 1982 zu Starbucks stieß, hatte das Unternehmen gerade mal 4 Geschäfte. 5 Jahre später kaufte Schultz den Starbucks-Gründern das Unternehmen ab und von da an ging es steil aufwärts. 1991 wurde die 100. Filiale gefeiert, ein Jahr später ging es an die Börse, 1995 erfolgte der Schritt ins Ausland. Inzwischen schenken über 300.000 Leute in 28.000 Starbucks-Filialen Espressi und Lattes in allen erdenklichen Größen und Geschmacksrichtungen aus. Fast die Hälfte der Angestellten sind Farbige. Starbucks-Chef Howard Schultz ist längst Milliardär, gehört laut Forbes-Liste zu den 1000 reichsten Leuten der Welt. Ein Paradebeispiel für die berühmte «Vom Tellerwäscher zum Millionär»-Karriere.
I'm the poster child of the American dream.
Seit mehreren Jahren werden Howard Schultz Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt. Er hat das immer wieder vehement bestritten.
I have no plans whatsoever to run for political office. I have no interest in a political office. I think I can do much more from the platform I have as the head of Starbucks.
Doch nun ist Schultz als Chef von Starbucks zurückgetreten und plötzlich tönt das etwas anders. Er wolle sich künftig als Bürger einbringen, so gut er könne, und dem Land helfen. Wie genau, sei noch offen.
I want to be as involved as I possibly can as a citizen to help the country. I don't know what that's going to mean in the future.
2020 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen. Howard Schultz wäre wieder ein schwerreicher Außenseiter wie vorletztes Jahr Donald Trump, nur diesmal auf demokratischer Seite.
Das war Info 3 heute Mittag, verantwortlich Andreas Freudig und Damian Rast. Einen guten Appetit.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.